Der Predigtext steht im Johannesevangelium in Kapitel 13 in den Versen 21 bis 30. Wir haben uns im Treffpunkt Bibel bei unserem letzten Treffen auch mit diesem Text beschäftigt. Vorausgegangen ist die Erzählung, dass Jesus bei einer Abendmahlzeit seinen Jüngern die Füße gewaschen hat und dass die zuerst einmal ganz erschrocken darüber waren, dass Jesus sich so zu einem Sklavendienst erniedrigt. Jesus tut das und er macht damit auch deutlich, dass er seine Jünger auch dazu auffordert, dass sie selber seinem Dienst folgen sollen. Der Bibeltext geht weiter. Als Jesus das gesagt hatte, war er im Innersten tief erschüttert. Er erklärte ihnen: Amen, Amen, das sage ich euch, einer von euch wird mich verraten. Da sahen sich die Jünger ratlos an und fragten sich, von wem spricht er? Einer von seinen Jüngern, den Jesus besonders liebte, lag bei Tisch an der Seite von Jesus. Ihm gab Simon Petrus ein Zeichen. Er sollte Jesus fragen, von wem er gesprochen hatte. Der Jünger lehnte sich zu Jesus und fragte ihn: Herr, wer ist es? Jesus antwortete: Es ist der, für den ich ein Stück Brot in die Schüssel tauche und dem ich es gebe. Er nahm ein Stück Brot, tauchte es ein und gab es Judas, dem Sohn von Simon Iskariot. Sobald Judas das Brot genommen hatte, ergriff der Satan Besitz von ihm. Da sagte Jesus zu ihm: Was du tun willst, das tue bald. Von den anderen am Tisch verstand keiner, warum Jesus das zu Judas sagte. Weil Judas die Kasse verwaltete, dachten einige, dass Jesus zu ihm gesagt hatte: Kauf ein, was wir für das Fest brauchen. Oder sie dachten, Jesus hat ihm aufgetragen, den Armen etwas zu geben. Als Judas das Stück Brot gegessen hatte, ging er sofort hinaus. Es war aber Nacht. Was wir von Judas zu halten haben, das wissen wir ganz genau. Judas ist eine verachtenswerte Gestalt. Er hat Jesus ans Messer geliefert und ist mitschuldig geworden auf diese Weise an seinem Tod. Kein Wunder, dass der Name Judas in aller Welt einen denkbar schlechten Klang hat. Er ist ein Synonym für feigen Verrat. Aber nun wird uns heute in dem Bericht des Johannesevangeliums die Frage nach unserer Haltung neu gestellt. Es ist gar nicht die Frage, was wir von Judas halten, sondern die Frage ist, welche Haltung nehmen wir denn selber ein zu dieser Geschichte? Johannes erzählt anders als die anderen drei Evangelisten, Matthäus, Markus, Lukas. Diese drei ersten Evangelisten nennt man gerne die Synoptiker und das bedeutet, man kann sie zusammen sehen. Vieles berichten sie mehr oder weniger übereinstimmend. Johannes dagegen hat nur ganz wenig gemeinsamen Stoff mit den Synoptikern und wenn er doch gemeinsamen Stoff mit ihnen hat, dann nimmt Johannes immer eine besondere Perspektive ein. So auch in seinem Bericht vom Verrat des Judas. Und es ist ganz auffällig, dass dabei die Haltung, und damit meine ich jetzt die Körperhaltung, eine besondere Rolle spielt. Jesus hat sich mit seinen Jüngern zu einer Abendmahlzeit begeben. Das ist nicht das Passafest, bei dem Jesus das Abendmahl eingesetzt hat. Davon erzählt Johannes nichts, sondern es ist eine ganz normale Abendmahlzeit, einen Tag vor dem Passafest. Und doch kommt es hier zur Entscheidung darüber, welche Haltung die Jünger Jesus gegenüber einnehmen. Einer von euch wird mich verraten, sagt Jesus. Die Reaktion der Jünger ist sehr erstaunlich. Ganz offensichtlich weiß zu diesem Zeitpunkt noch niemand, was von Judas zu halten ist. Denn keineswegs richten sich sofort alle Blicke auf Judas. Stattdessen schauen sich alle gegenseitig ratlos an und sie fragen sich, von wem redet Jesus wohl? Ihnen wird richtig bange dabei. Wörtlich steht da, sie wurden verlegen. Und Verlegenheit ist ja immer eine verräterische Regung. Wer verlegen ist, der hat den Eindruck, es geht um mich, ich bin gemeint. Und ganz offensichtlich ist das die Sorge der Jünger von Jesus. Ich selber, ich könnte der Verräter sein. Mich erstaunt, wie offen und wie betroffen die Freunde von Jesus hier sind. Es wäre ja viel einfacher, jemand anderem die Schuld zu geben oder bei jemand anderem die Schuld zu suchen. Es wäre viel einfacher, auf die anderen zu sehen oder auf sie zu zeigen. Aber ausnahmsweise schaut hier ein jeder in die Abgründe seines eigenen Herzens. Ein jeder hält es jedenfalls für möglich, ich könnte an Jesus auch zum Verräter werden. Ich könnte meinen Glauben, mein Vertrauen aufgeben. Ich könnte mich als nicht vertrauenswürdig erweisen. Meine Irritation über Jesus, meine Enttäuschung darüber, dass er oft so anders ist, als ich ihn mir wünsche, all das könnte mich an den Punkt bringen, wo ich mich von ihm abwende und ihn preisgebe. Wir sollten das unbedingt festhalten. Es gibt diesen Punkt in der Geschichte der Jünger von Jesus, wo keiner sich von Judas unterscheidet. Die Möglichkeit des Verrats, die steckt in ihnen allen. Das gilt auch für den einen Jünger, der hier zum ersten Mal als Lieblingsjünger von Jesus bezeichnet wird. Oder genauer gesagt, als den Jünger, den Jesus lieb hatte. Aber dieser Jünger nimmt Jesus gegenüber eine besondere Haltung ein. Und das muss man ganz wörtlich verstehen. Er liegt bei Tisch an der Brust von Jesus, heißt es. Wenn jetzt jemand von euch das berühmte Bild von Leonardo da Vinci im Kopf hat, wo die Jünger so alle schön in einer Reihe an einem langen Tisch aufgereiht sind und dann dieser Lieblingsjünger sich an die Brust von Jesus lehnt, dann solltet ihr diese Darstellung schnell wieder vergessen. Man hat damals nicht am Tisch gesessen, sondern man hat beim Essen auf einer Matte oder auf einer Bank gelegen und auf diese Weise gegessen. Aber um liegend essen zu können, musste man sich auf eine Seite drehen, auf eine Seite wenden und auf den Ellenbogen abstützen. Und in dieser Haltung ist also dieser Lieblingsjünger von Jesus ihm ganz nah und ganz gegenüber. Wer an der Brustseite von Jesus lag, der lag ihm direkt gegenüber. Das war die Haltung des Lieblingsjüngers. Er befindet sich im direkten Gegenüber zu Jesus. Und in dieser Haltung spricht er die Frage aus, wer ist es? Wer ist der Verräter? Und das ist ein riesiges Risiko, diese Frage so auszusprechen, denn er muss ja damit rechnen, dass die Antwort heißt, das bist du. Du bist das. Jeder von den Jüngern hält das in diesem Moment für möglich. Ich finde aber, das ist das Besondere an der Haltung dieses Jüngers, dass er auch mit den Abgründen seines Herzens im direkten Gegenüber zu Jesus bleibt. Er weiß, in meinem Herzen, da steckt auch manches andere als das, was man zeigen kann vor anderen Leuten. Aber genau mit dieser Haltung bleibt er im Gegenüber zu Jesus. Jesus nennt dann ja gar keinen Namen. Stattdessen identifiziert er den Verräter mit einer Geste. Der ist's, dem ich den Bissen eintauche und gebe. Und diese Geste ist ja auch eine Haltung. Wenn der Gastgeber einem Teilnehmer einen Bissen in die Soße tunkt und ihm das dann zusteckt, dann ist das ein Zeichen von Liebe und von Bevorzugung gewesen. Jesus weiß ja ganz genau, wem er da den Bissen reicht. Schon ganz am Anfang des Johannesevangeliums wird dieses Vorherwissen von Jesus berichtet. Und trotzdem hat er Judas die ganze Zeit zu seinen Jüngern gerechnet. Er hat ihn teilnehmen lassen an dem ganzen Weg. Er hat ihn sogar mit besonderen Aufgaben betraut. Judas war der Kassenführer des Jüngerkreises. Selbst als Jesus nun den Verräter enttarnt, tut er es immer noch mit einer Geste der Zuneigung. Ich nehme an, Judas ist nicht der Einzige, der an diesem Abend einen Bissen zugesteckt bekommen hat von Jesus. Ein Zeichen der Liebe, ein Zeichen der Aufmerksamkeit. Aber er ist der Einzige, bei dem diese Zuwendung dann zu einer Abwendung führt. Judas nimmt wohl das Stück Brot, aber die Zuneigung von Jesus weist er zurück. Das Johannesevangelium sagt das so: Da fuhr der Satan in ihn. Und Satan, dieses hebräische Wort, bedeutet auf Deutsch Gegner. Da wird Judas zum Gegner von Jesus. Die Möglichkeit zum Verrat, die in allen Jüngern steckte, die wird in ihm nun zu einem konkreten Entschluss. Er, der immerhin auch in Reichweite von Jesus gewesen ist, sonst hätte er ihm nicht den Bissen zustecken können, er wendet sich jetzt von Jesus ab. Für die anderen ist das noch gar nicht sichtbar. Als Jesus sagt, was du tust, das tue bald, da verstehen sie diesen Satz so, als ob Judas noch ganz zu ihnen gehört. Er soll vielleicht als Kassenführer einkaufen für das Fest am nächsten Tag. Oder er soll armen Menschen etwas geben, das ist ja seine Rolle. Aber die neue Haltung, die Judas einnimmt, ist anders gemeint. Judas wendet sich zum Gehen, und zwar ganz. Er geht raus aus diesem Kreis. Und der letzte Satz in diesem Abschnitt macht die ganze Tragweite dieser Haltung deutlich. Und es war Nacht. Seine Haltung Jesus gegenüber ist absolut finster geworden. Was den Judas eigentlich bewegt hat, das wissen wir im Grunde genommen nicht. Es ist viel darüber gerätselt worden. Und es sind ihm belastende, aber auch entlastende Motive unterstellt worden. Zum Beispiel ist ihm Geldgier unterstellt worden oder eine Verzweiflung über den schwachen und willenlosen Jesus. Manche haben also angenommen, dass Judas nur so ein Mitläufer war, der sich eigentlich bereichern wollte. Und andere haben gedacht, dass er Jesus durch seinen Verrat zwingen wollte, endlich die Initiative zu ergreifen und endlich seine göttliche Vollmacht auch auszuüben. Letztlich ist das alles Spekulation. Übrigens für die von euch, die unsere Kirchenzeitschrift unterwegs bekommen, da steht ein langer Artikel drin über den Judas. Ich empfehle sehr, den zu lesen. Die Szene, die das Johannesevangelium auf seine ganz einzige eigene Weise zeigt, stellt uns aber letzten Endes die Frage, was habt ihr denn für eine Haltung? Habt ihr den Mut, dass ihr euch den Abgründen eures Herzens so stellt, wie das die Jünger hier tun? Dass ihr eben nicht mit Fingern auf die anderen zeigt, sondern auf euch selber schaut, dass ihr das eigene Versagen klar in den Blick nehmt? Auch das, ich könnte selbst zum Verräter werden an Jesus und seiner Sache. Dann wäre es wichtig, auch die Haltung einzunehmen, die dieser Jünger zeigt, den Jesus lieb hat. Dass ich nämlich so, wie ich bin, mit meinen Abgründen, mit meiner Unsicherheit, mit meiner Unzufriedenheit, mit meiner Wankelmütigkeit, Jesus gegenübertrete. Wer ist, der dich verrät? Wer ist es, der dich preisgibt? Bin ich das? Ich liebe sehr die Passionsmusiken von Johann Sebastian Bach. In diesen Musiken werden die Texte der Evangelien, das sind das Matthäusevangelium und das Johannesevangelium, werden durch Rezitative vorgesungen, aber dann reagiert immer die Gemeinde mit einer Choralstrophe auf die Texte des Evangeliums. Und in der Matthäus-Passion, da fragen auch die Jünger Jesus, als der Verrat angekündigt wird, wer ist das, der dich verrät? Und da ist es dann Petrus, der ganz erschrocken fragt, Herr, bin ich's? Und an der Stelle antwortet dann die Gemeinde mit dem Choral, ich bin's, ich sollte büßen. Ich finde das unheimlich eindrucksvoll in dieser Musik. Es zeigt mir so deutlich, das Evangelium spricht immer mich an. Es geht immer um mich. Und das ist die Haltung, die Jesus lieb hat, dass ich mich dann nicht verstecke, dass ich mir nicht selbst was vormache, dass ich nicht auf die anderen zeige. Das ist die Haltung, die Jesus lieb hat, dass ich mit all meinen Schwächen im Gegenüber zu ihm bleibe. Denn so kann ich Klarheit über mich selbst gewinnen, so kann ich erleben, dass Jesus auch mein Gegenüber bleibt. Dass er es ist, der mir die größte Zuneigung erweist. Der Bissen Brot, den er mir zusteckt, das ist sein ganzes Leben, mein Leib für dich gebrochen. In einem Kommentar habe ich den etwas saloppen Satz gelesen: Das Neue Testament ist der einzige Krimi, der stets den Leser als Täter entlarvt. Das gefällt mir gut. Das Neue Testament ist der einzige Krimi, der stets den Leser als Täter entlarvt. Es geht immer um mich. Ja, und das wird auch passieren, wenn ich im Gegenüber zu Jesus bleibe. Ich werde entlarvt. Es wird mir klar werden, ich bin es wirklich selber, der so eine Haltung hat gegenüber Jesus. Nicht Judas hat Jesus ans Kreuz gebracht. Nicht die Juden haben seinen Tod verschuldet. Nicht die Römer haben ihn getötet. Er ist für mich gestorben. Für mich hat er sein Leben eingesetzt. Das Kreuz, das ist die Haltung, die Jesus für mich einnimmt. Er nimmt sie für die ganze Welt ein, aber eben auch für mich. Das Kreuz, das ist die Haltung seiner unendlichen Liebe zu mir, der ich bin, wie ich bin. Amen.